Lasst uns reden. Der Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik. Heute Einflüsse und Grenzen der Röntgenfluoreszenzspektroskopie. Mit Oliver Brennscheid
und Michael Nietzsche.
Das Standardmessverfahren in der Galvanotechnik zur Messung der Schichtdicken, die abgeschieden wurden, ist die Röntgenfluoreszenzspektrometrie. Das ist ein Verfahren, was zerstörungsfrei läuft und sich, glaube ich, nicht zuletzt deswegen auch breit durchgesetzt hat. Jetzt ist auch dieses Verfahren nicht frei von Fehlern. Und über dieses Thema möchte ich gerne einmal mit einem Fachmann sprechen. Ich habe heute Michael Nietzsche bei mir. Michael, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen.
Mein Name ist Michael Nietzsche. Ich bin von Hause aus Physiker, aber seit über 30 Jahren im Vertrieb von spektroskopischen Messgeräten. Davon 20 Jahre lang Messgeräte vom Typ der Röntgenspektroskopie oder Röntgenfluoreszenzspektroskopie, um es richtig zu sagen.
Ja, bitteschön. Wir kennen, glaube ich, alle diese Geräte, die in einem Qualitätssicherungslabor prozessbegleitend der Galvanik stehen. Dann kommt der Kollege aus der Produktion, hat sein Bauteil in der Hand, dann mache ich da eine Kiste auf, wie auch immer die geartet ist, lege das Ding da drauf, mache die Kiste wieder zu, drücke an dem Computer auf den Knopf und dann steht da plötzlich ein Wert und der hat manchmal bis zu 3 oder 4 Nachkommastellen.
Ja.
Das gaukelt ja eine extreme Genauigkeit vor. Ich sage bewusst provokativ, es gaukelt vor. Vielleicht können wir gleich im Laufe des Gesprächs mal erarbeiten, ob diese Genauigkeit auch vorhanden ist. Dann ist es ja so, dass der Messfleck auf dem Gerät zum Teil auch relativ klein ist. Traditionell, bevor das X-Ray sich durchgesetzt hat, haben wir in der Galvanotechnik viel mit der Kolometrie gearbeitet. Die Kolometrie hat einen vergleichsweise großen Messfleck von einigen Millimetern. Ich bin da offen gesagt ein großer Freund von, weil dadurch so ein bisschen Statistik reinkommt, weil ich dadurch nicht eben auf einem Punkt vermeintlich messe, sondern schon einen gewissen Bereich habe. Und bei den Genauigkeiten, die wir in der Galvanotechnik im Allgemeinen erreichen, ist so ein Punkt kritisch zu betrachten. Kannst du uns was zu Fehlereinflüssen erzählen? Kannst du uns sagen, was falsch gemacht werden kann? Und kannst du vielleicht dann auch noch mal was dazu sagen, wie ich meine Messapparatur und auch den Operator aufbauen muss, damit das Ergebnis am Ende des Tages so genau wie möglich ist?
Ja, zunächst möchte ich dich noch mal auf einen kleinen Fehler hinweisen. X-Ray ist eine Bezeichnung, die von einem Hersteller im Weltmarkt verwendet wird, die aber irreführend ist. Wir machen ja keine Durchstrahlungsprüfung, sondern wir machen Röntgenfluoreszenzspektroskopie. Dazu werden zwar auch X-Rays verwendet, aber ich bevorzuge da entweder den XRF oder RFA, wenn es auf Deutsch sein soll. XRF für X-Ray Fluorescence, RFA für Röntgenfluoreszenzanalyse.
Ich glaube Besserung.
Gut. Zum Fehler, beziehungsweise zu den Möglichkeiten der Röntgenfluoreszenzspektroskopie. Diese Methode beinhaltet, wie jede Messmethode, systematische Fehler, aber auch Fehler, die im Betrieb durch den Benutzer eingebracht werden. Du hast schon einen Punkt angesprochen, die Genauigkeit, die angezeigt wird und die Genauigkeit, die das Verfahren bietet. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Es ist ein seit Urzeiten herrschender Streit innerhalb der Hersteller, und zwar nicht zwischen den Herstellern, sondern jeweils in den Gruppe Product Management und Entwicklung etc. bei den Geräteherstellern. Die Leute sagen immer, was soll der Blödsinn mit 3 Nachkommastellen? Mhm. Das ist doch Telefonnummern, was da hinten steht. Eine Nachkommastelle ist gut, dann ist aber auch vorbei. Bei Gold vielleicht 2.
Da wäre ich sofort voll dabei.
Denn was wir ja machen mit der RFA, ist eine statistische Messmethode. Es ist nicht so, dass wir wie beim Querschliff zum Beispiel drauf gucken und sagen, so viel. Auch da macht man mittlerweile den drei Mann gucken mal drauf und drei Mann sagen, wie viel es ist. Da und man bildet den Mittelwert.
Muss man vielleicht kurz erklären, es gibt ein Schiedsverfahren in der Galvanotechnik, der Querschliff. Da wird das Bauteil in ein Epoxidharz eingebettet und dann meistens mit einem Diamantstaub ganz, ganz glatt geschliffen. Und danach kann man eben lichtmikroskopisch, man kann sehen, wie dick die Schicht ist.
Und messen.
Auch da gibt es reichlich Fehlereinflüsse, aber die können wir an anderer Stelle gerne nochmal besprechen.
Ja, aber diese Verfahren wird nicht zu Unrecht auch als Referenzverfahren oder Schiedsverfahren eingesetzt, weil dort haben wir die Möglichkeit der Rückführung auf nationale Standards. Ja. Die haben wir nämlich bei der Röntgenfluoreszenz nicht. Mhm. Nur mal als ein Punkt schon mal. Dort gibt es keine nationalen Standards. Wenn ich mit dem Lichtmikroskop eine Länge vermesse, kann ich mich auf das Urmeter beziehen. Mhm. Das gibt's es gibt kein Urmeter bei der RFA.
Ja.
RFA ist nur deswegen noch im Betrieb und auch zugelassen, weil es keine Alternative gibt in der Art. Ansonsten wäre das also nach den ganzen Möglichkeiten, die so geboten werden für Zertifizierung etc., ist eigentlich gar nicht mehr zulässig.
Aha.
Aber es gibt keine Alternative. Folglich bleibt es zugelassen. Fehler. Es ist schon von immenser Bedeutung zu wissen, was mache ich mit dem Gerät. Das heißt, deine Ansprache, was mache ich mit dem Benutzer, mit dem Bediener, der muss gut geschult sein. Weil er kann durch Fehlbedienung völlig falsche Ergebnisse bekommen. Und das ist dem Ergebnis ja nicht anzusehen. Er muss schon wissen, was er tut. Da kommen so Punkte hinzu wie, wo positioniere ich meine Messung? Also wo ist der Messfleck auf meiner Probe? Da kommen so Punkte dazu, wie groß ist mein Kollimator oder meine Lochblende? Überrage ich jetzt meine Probe zum Beispiel rechts und links? Und wenn es sich um geformte Proben handelt, also nicht Flachmaterial, ist da auch die Positionierung sehr wichtig, weil ich kann da auch Abschattungseffekte erzeugen. All solche Dinge müssen dem Benutzer klar sein, beziehungsweise in Form von Schulungen auch vergegenwärtigt werden. Also ein solches Gerät kann man nicht einfach jemandem hinstellen und sagen, mach. Der muss schon trainiert werden.
Ja.
Also es ist halt wirklich wichtig, die Probe selbst zu kennen und die Geometrie im Messgerät zu kennen.
Geometrie im Messgerät? Was muss ich mir
vorstellen? Wir strahlen von oben nach unten lotrecht in unsere Probe mit der Röntgenstrahlung. Durch den Kollimator hindurch. Durch die Lochblende.
Ja.
Damit definieren wir auf der Probe unseren Messfleck.
Ja.
Die Antworten gehen vom Material in alle Richtungen.
Ja.
Also kugelförmig. Einen gewissen Anteil davon sammeln wir mit unserem Detektor, der unter einem bestimmten Winkel auf die Probe guckt. Das Ganze ist so angeordnet, dass der Röntgenstrahl, Probe und Detektorblickwinkel in einem Punkt sich treffen. Das ist die sogenannte Fokusebene. In der muss meine Probe sich befinden. Wenn ich höher bin, gucke ich woanders hin, als ich strahle.
Ja.
Und unten genauso.
Und gibt es dann vielleicht unter Umständen auch ein Problem, wenn die Probe nicht plan aufliegt, also wenn die nicht flach ist?
Allerdings ist das vernachlässigbar, ist auch ein Einflussfaktor, aber es ist vernachlässigbar, weil mit den sehr kleinen Messflecken, 0,3, 0,2 Millimeter Durchmesser, sind natürlich Proben, die uns zunächst mal als rund erscheinen, wie zum Beispiel ein Kugelschreiber, auf der Fläche von 0,2 Millimeter Durchmesser beinahe eben. Das heißt, es ist schon nicht so wichtig, wenn es leicht wellig ist. Aber es hat natürlich einen Einfluss. Allerdings, wenn man sich die Fehler im Gesamtsystem anschaut, ist das einer der kleinen. Mhm. Allerdings vorhanden. Also Probe, Röntgenstrahl und Blickrichtung des Detektors treffen sich in einem Punkt. Das ist der Messpunkt in der sogenannten Fokusebene. Das lässt sich sehr leicht überprüfen, ob man da ist mit der Probe, mit Hilfe eines Videomikroskops, was in den Geräten eingebaut ist, in fast allen. Das heißt, die Geräte sind so konstruiert, dass wenn das Videobild der Probe scharf ist, befindet sich meine Probe in der Fokusebene. Dann werden der Bereich der Strahlung, der in der Probe, in dem Zylinder angeregt worden sind, der Bereich der Strahlung wird vom Detektor aufgenommen. Allerdings nur ein kleiner Kegel von den kugelförmigen Abstrahlungen. Und insofern haben wir natürlich dann statistische Schwankungen. Weil es ist nirgendwo festgelegt, wie diese Strahlung abgestrahlt wird. Wann, in welche Richtung. Also es ist eine statistische Schwankung darin. Mal sind es halt PPM mehr in die Richtung, mal PPM mehr in die Richtung. Weiß man nicht. Also man hat da schon einen statistischen Fehler drin. Und wenn ich jetzt den Fehler verkleinern will, habe ich eigentlich relativ wenig Chancen, weil das im Verfahren selbst begründet ist und ich es nur über lange Messzeiten eventuell ein wenig flachbügeln kann, sage ich es mal ganz salopp ausgedrückt.
Ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das Gerät aufgebaut habe, ich habe mein Muster in das Gerät hineingelegt und ich starte am Computer die Messung.
Ja.
Und dann kriege ich einen Wert.
Ja.
Und dann ändere ich nichts. Ich starte die Messung einfach nur neu.
Ja.
Dann ist das Ergebnis nicht identisch.
Richtig.
Das ist sicherlich nah dran, aber es ist nicht identisch.
Richtig.
Und da liegen teilweise doch durchaus auch Prozentpunkte zwischen. Also es ist nicht zu vernachlässigen, finde ich.
Ja.
Wir haben eben mal darüber gesprochen, gerade beim Gold, da wo es um sehr dünne Schichten geht, auch da wo es um viel Geld am Ende des Tages geht, sind diese Werte natürlich von hoher Wichtigkeit für die gesamte Lieferkette.
Richtig.
Weil der eine möchte eine Funktion haben, das heißt, er braucht eine Mindestschichtdicke. Der andere möchte wenig Geld ausgeben, das heißt, er will die Schichtdicke auch nicht dicker haben, als sie unbedingt sein muss.
Ja.
Da fange ich immer an, so ein bisschen zu schwimmen und wirklich das Vertrauen in dieses Messsystem so ein bisschen zu verlieren.
Ja, da sind wir jetzt im Teil 2 des Messsystems. Das Messsystem nimmt ja einfach nur die Röntgenfluoreszenzstrahlung auf und sortiert sie nach Energie.
Mhm.
So, und dieses Ergebnis bekommt die Mathematik. Und jetzt ist es so, normalerweise legt die Mathematik dann eine mathematische Schablone auf diese Verteilung der Röntgenfluoreszenzstrahlungen und versucht, diese Schablone an die tatsächlich gemessene Verteilung anzupassen. Das heißt, wir haben eine Verteilung, die sieht aus wie so eine Glockenkurve im Idealfall.
Ja.
Und die Schablone, die diese Mathematik erzeugt, sollte sehr nah daran sein. Das ist nicht immer 100% möglich. Und zwar deswegen, weil, wenn ich mit relativ wenig Zählrate arbeite, ist diese gemessene Glockenkurve eher zackig mit Treppen.
Ja.
Und da kann man natürlich verschiedene Anpassungen machen.
Ja.
Und das beinhaltet dann zum Beispiel die unterschiedlichen Ergebnisse in der Nachkommastelle.
Ja.
Dass ich halt tatsächlich manchmal die Glockenkurve in meiner Messzeit besser treffe als in der Messzeit zuvor.
Ja.
Das ist halt Zufall. Dann habe ich dann halt mal eine idealere Glockenkurve, da passt meine Mathematik sehr gut drauf. Und mal eine etwas schlechtere Glockenkurve, da muss die Mathematik tricksen. Und dann kann es sein, dass es nicht identisch ist. Obwohl ich an der Probe nichts geändert habe, an der Messzeit nichts geändert habe, gar nichts gemacht habe, nur nochmal gemessen. Die Statistik der Verteilung der Strahlung sorgt dafür, dass ich unterschiedliche Ausprägungen dieser Glockenkurve bekomme.
Und das sind auch Dinge, die ich dann letztlich als Benutzer gar nicht mehr beeinflussen kann.
Doch, über die Messzeit.
Mhm.
Und zwar, je länger ich messe, desto mehr nähert sich diese Kurve, die gemessene Kurve, der Idealform der Glockenkurve an.
Mhm.
Es wird immer glatter. Allerdings ist es leider Gottes so, dass die Verbesserung, also wenn ich um den Faktor 2 verbessern will, ist leider Gottes, oder anders gesagt, wenn ich die Messzeit verdopple, dann bekomme ich nur eine um den Faktor Wurzel 2 verbesserte Genauigkeit. Das heißt, ich muss schon deutlich länger messen. Und das ist dann der Punkt, wo Anwendung auf Wissenschaft trifft. Die Wissenschaft sagt, ja gut, dann messen wir mal 600 Sekunden. Aha. Und der Bandgalvaniker sagt, in der Zeit läuft mir so viel Band da durch, geht ja nicht. 2 Sekunden.
Ja.
Und das ist der Streit, der sich da immer auftut.
Und was ist denn dann aus der Praxis herausgenommen eine gute Messzeit?
Ja, das ist individuell so unterschiedlich. 3-Schichtmessungen sehen zum Beispiel anders aus als 2-Schichtmessungen. 1-Schichtmessungen kann ich wiederum kürzer machen. Ich kann zum Beispiel Zink auf Eisen in 2 Sekunden. Kein Problem. Mhm. Das ist eine Einschichtmessung und das funktioniert.
Aber dieses Know-how ist doch bei den Galvaniken eigentlich gar nicht vorhanden,
das oder? Das gehört zum Gerät. Das verkaufe ich mit dem Gerät. Das heißt, die Schulung ist mindestens so wertvoll wie das Gerät.
Ja.
Also ein Gerät nur hinstellen und den Messtechniker alleine lassen, auch wenn er sagt, oh, ich kenne das.
Ja.
Nein.
Das heißt also, ich habe den Faktor Mensch auf 2 Ebenen. Ich habe ihn einmal bei der Konzeptionierung des Messprogramms.
Ja.
Und ich habe ihn dann wieder, wenn er das Messteil tatsächlich oder die Probe tatsächlich in die Messung einbringt.
Das ist, der Teil 2 ist halt besonders wichtig dann, wenn so ein Gerät in einem Labor steht, wo verschiedenste Proben anfallen. Bei der Qualitätssicherung zum Beispiel am Ende einer Bandgalvanik, da kommt immer das Gleiche. Das heißt, da kann ich sehr viel durch Automatisierung abfangen, dass der Prüfer gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das Teil falsch einzulegen. Dass über ein automatisches Messprogramm immer der richtige Punkt angefahren wird. Teilweise geht das dann auch über Mustererkennung und solche Geschichten. Mhm. Wenn ich aber ein Labor habe, wo alle möglichen Proben auftauchen, da ist der Mann am Gerät sehr, sehr wichtig. Und den muss man dann ausgiebig schulen und der muss sich da auch wirklich reinknien, um diese Fehler zu vermeiden oder zu erkennen, was jetzt zu irgendeinem Ergebnis geführt hat. Das ist beliebig schwierig.
Könntest du sagen, aus der Erfahrung heraus, wie groß im Feld, also unter realistischen Bedingungen, ja, der Messfehler tatsächlich ist? Wie also, genau ist mein Ergebnis?
Wir gehen davon aus, dass der Messfehler bestimmt wird durch den größten Fehler in meiner Fehlerkette.
Ja.
Und wenn ich eine kalibrierte Schichtmessaufgabe habe, dann habe ich dafür zertifizierte Referenzmaterialien verwendet, um das Ganze zu kalibrieren. Mhm. Die haben eine Genauigkeit von ±5% vom aufgedruckten Wert. Da bewegen wir uns.
Jetzt haben wir gerade von 5% Messgenauigkeit gesprochen. Wo liegen denn die Grenzen?
Die Grenzen dieser Methode sind bestimmt durch die Physik der Röntgenfluoreszenz, nämlich, wie wir ja vorhin schon mal herausgearbeitet haben, muss ja die Röntgenfluoreszenzstrahlung auch durch die Schicht hindurch zu meinem Detektor kommen. Also wenn ich jetzt ein Mehrschichtsystem habe, sagen wir mal Silber auf Gold auf Nickel auf Bronze, dann rege ich mit meinem Röntgenstrahl ja die gesamte Probe an. Also Gold, Nickel und Bronze, also Zinn und Kupfer. Alles antwortet. Nur der Antwort vom Gold kommt ohne jede Störung zum Detektor, weil das Gold liegt obendrauf. Die Antwort vom Nickel muss erst die Goldschicht durchqueren. Dabei wird sie natürlich abgeschwächt. Die Antwort von Kupfer und Zinn noch mehr, weil die noch durch den Nickel und die Goldschicht muss. Diese Abschwächungen muss die Mathematik berechnen. Das kann sie, indem sie die Schicht, die ungestört antwortet, als erstes berechnet, nämlich die Goldschicht. Und wenn sie jetzt die Goldschicht hat, die Dicke der Goldschicht, aus den Daten, dann kann sie ausrechnen, wie viel Prozent der Nickelstrahlung in dieser dicken Goldschicht stecken bleiben würden.
Ja.
Das muss sie dann auf die gemessene Nickelstrahlung draufrechnen.
Ja.
Da sieht man schon, da sind Fehler versteckt. Wenn sie jetzt dreischichtig werden oder noch mehr, dann wird es ganz komplex.
Ja, aber das heißt doch auch, dass wenn ich zum Beispiel jetzt mal mir ein Mehrschichtsystem ausdenke, Bronze, Nickel, Zinn, ja, dann habe ich die Zinnantwort von der Zinnschicht oben drin, aber ja, zusätzlich nochmal eine Zinnantwort aus dem Grundmaterial, richtig, weil die Bronze ist ja eine Legierung von Kupfer und Zinn.
Selbstverständlich. Und da musst du auch genau aufpassen. Du musst wissen, was für eine Bronze du hast. Es ist ja von Wichtigkeit zu wissen, ob es ein COSN4 oder ein COSN8 ist.
Aber ich bin mathematisch trotzdem in der Lage, das wieder rauszurechnen?
Natürlich. In dem Moment, wenn ich weiß, dass meine Basismaterialien eine COSN4 sind, weiß ich, dass 4% Zinn in der Basis sind.
Ja, nee. Ich weiß, dass irgendwas rund um 4% an Zinn in der Basis,
richtig,
sind.
Man muss aber zwei Möglichkeiten in Betracht ziehen. Entweder ich vertraue dem Zertifikat, was der Zulieferer für das Bandmaterial mitgeliefert hat, dass es halt wirklich 4% sind und nicht 3,7 oder so. Oder ich messe das unbeschichtete Material selbst und mache dann eine sogenannte Basiskorrektur, indem ich mein Messergebnis sozusagen mit der Messung des Basismaterials verheirate. Das heißt, ich sage meiner Mathematik, die Basis habe ich gemessen mit dem Ergebnis, korrigiere deine Ergebnisse auf diese Basis hin. Dann bekomme ich den Fehler, der eventuell im Zertifikat des Bandlieferanten steckt, raus. Das geht.
Aber jetzt haben wir uns eben über die Kollimatorgröße unterhalten. Und jetzt habe ich mir gerade mal Messing vor mein geistiges Auge geholt. Beim Zinn bin ich relativ entspannt. Das ist eine relativ homogene Legierung.
Ja.
Das ist beim Messing nicht unbedingt der Fall. Da haben wir Körner, da haben wir Zellen. Und die sind teilweise auch in ihrer Zusammensetzung unterschiedlich. Wenn ich jetzt mit meinen Messflecken immer kleiner werde, dann kriege ich doch irgendwann ein Problem, weil ich, wenn ich keine sehr homogene Legierung und drunter liegen habe, dass diese Strahlung mein Messergebnis, ja, verfälscht.
Richtig. Also wenn du jetzt zum Beispiel Messing hast und hast dort oben drauf eine Verzinkung, dann ja.
Ja. Oder wenn du schlimmstenfalls Kupfer. Messing, Kupfer, Zink.
Ja. Dann sind wir aber sowieso bei einer Einschränkung dieses Verfahrens. Das ist der berühmte weiße Adler auf weißem Grund.
Ja.
Ich kann halt zum Beispiel mechanisch verzinktes Zink kann ich nicht messen.
Oder Kupfer auf Kupfer.
Oder Kupfer auf Kupfer, wenn das, der berühmte Flash-Kupfer noch draufkommt aufs Kupfer. Nein, können wir nicht messen.
Ja.
Weil wir haben keinerlei Information, woher die Röntgenfluoreszenzstrahlung kommt. Das heißt auch in der Konsequenz, ich kann keine alternierenden Schichten messen.
Ja.
Die also in der Nano- und Mikroelektronik ab und an mal auftauchen bei so Sensorflächen oder so irgendwas. Ja. Das ist mit Röntgenfluoreszenz nicht messbar. Also wir haben schon Einschränkungen. Es ist keine, wie sagt man so schön, eierlegende Wollmilchsau, die auch fliegen kann.
Ja.
Also wir haben ein paar Einschränkungen. Wir können auch nicht beliebig dicke Schichten messen. Weil, wir haben es ja vorhin gesehen, die Strahlung meiner Probe muss durch die Probe, also durch die Schicht. Und wenn die obere Schicht zu dick ist, dann bleibt zum Beispiel die Nickelstrahlung in der Zinnstrahlung, in der Zinnschicht stecken. Dann kommt sie nicht zum Detektor, dann sehe ich sie nicht. Das heißt auch, wenn einer zum Beispiel 20 µ Gold auf irgendwas drauflegt, da ist es völlig egal, was drunter ist. Wir sehen es nicht.
Weil das Gold einfach abschirmt.
Alles abschirmt, komplett, kommt nichts durch. Man sieht auch nur eine Goldlinie im Spektrum.
Ja.
Sonst nichts.
Ja.
Ja, doch, gegebenenfalls noch die Röhrenlinie bei der Röntgenröhre.
Ja, das heißt also, dass ich mir besonders dann eben bei diesen abschirmenden Schichten, Zinn ist sicherlich eine, Blei finden wir kaum noch, aber Gold an der Stelle, mir noch intensivere Gedanken darüber machen muss, wie ich mein System aufbaue und was ich messe.
Wir haben zum Glück nur sehr wenige Fälle, wo diese Grenzen tatsächlich zum Tragen kommen. Goldschichten in dem Bereich sind eigentlich sehr selten.
Auf Superjachten von irgendwelchen russischen Oligarchen.
Ja, vielleicht. Aber denen ist es egal, die messen nicht. Das Gleiche gilt bei Zinnschichten haben wir schon mal, dass es tatsächlich so weit kommen kann, dass ich die Unternickelung nicht mehr vernünftig messen kann.
Ja, es gibt ja durchaus im Gestellbereich, ja. 20 μ, 25 μ, 50 Richtig. μ. Sind das schon Bereiche?
Das sind Bereiche, wo die Nickelschicht nicht mehr messbar ist. Die Zinnschicht selber schon.
Ja.
Eine Goldschicht von 20 μ können wir nicht mehr messen. Weil da bleibt auch die Goldstrahlung schon im Gold stecken.
Ja.
Das heißt, wir haben da Beschränkungen. Es ist immer so, wenn die Strahlung, die ich in meiner Schicht erzeuge, die muss ja durch die Schicht kommen. Und wenn die nicht mehr durch kann, dann kann ich die Schicht beliebig dick machen. Es wird nicht mehr Strahlung ankommen bei meinem Detektor. Und dann bin ich an der Grenze. Diese Kalibrierkurve für die Schichtdicke gegen die Anzahl von Einträgen in unserem Spektrum ist leider nicht linear, sondern die nähert sich einem bestimmten Maximalwert. Und der ist für jedes Element anders. Also beim Gold sind wir 8, 9 μ, da wird es dann schon sehr ungenau. Da kann ein einziger Eintrag im Spektrum mehr 2 μ Unterschied machen. Mhm. Also da ist man dann nicht mehr in einem, da ist man nicht mehr in einem Messbereich. Mhm. Beim Zinn sind es 70, 80 μ, mhm. wo es dann hinterher nicht mehr vernünftig wird. Bei Silber auch so 60, 70 μ. Bei Gold, wie gesagt, 7 μ und ja, bei anderen Schichten dazwischen irgendwo. Es gibt eigentlich nur eine häufiger vorkommende Anwendung, wo wir regelmäßig mit diesen Grenzen konfrontiert werden. Das ist der Dreischichtaufbau Kupfer-Nickel-Chrom in der Kunststoffgalvanik. Mhm. Das sind in der Regel Gestelle. Mhm. Und die Schichten sind so geartet, dass, oder die Spezifikationen der Schichten, dass am Rande der Gestelle Schichten zustande kommen, die wir nicht mehr messen können. Da ist das Kupfer alleine schon 50, 60 μ dick, das Nickel 30, 40 μ. Also da ist dann vorbei. In der Mitte des Gestells kommen wir an die Spezifikationen ran und die sind gerade an dem Bereich, wo man bis gerade eben noch messen kann. In der Regel kann man bei diesen Messaufgaben nur noch Chrom und Nickel messen.
Ich habe in einem anderen Podcast tatsächlich mal auf diese Stromverteilung in Gestellen hingewiesen. Das ist
traumhaft, ja.
Deswegen darf ich das an der Stelle, darf ich nochmal an den Podcast verweisen. Wer sich da fragt, warum das so ist, das erkläre ich an anderer Stelle.
Ja. Aber ansonsten sind wir in den meisten Beschichtungen von den Obergrenzen relativ weit entfernt. Also in der Elektronikindustrie sowieso, ja. Aber auch bei der Automobilindustrie. Die Zink-Nickel-Schichten oder Zink-Eisenschichten oder andere Passivierungsschichten sind in der Regel nicht so dick, sondern wir haben da manchmal eher das Thema, dass es zu dünn wird.
Kann ich denn irgendwie konstruktiv, wenn ich mich in Grenzbereichen bewege, etwas tun, um die Messung zu verbessern, um die Messgenauigkeit zu verbessern?
Nein. Also bei den Teilen kann ich nichts verändern, es sei denn, es gibt noch einen Spezialfall, den man berücksichtigen muss, der auch wiederum in der Kunststoffgalvanik häufiger vorkommt. Das ist, wenn das Trägermaterial, ABS zum Beispiel, so dünn ist, dass die Rückseite durchstrahlt.
Ah, ja.
Das ist dann auch noch ein Punkt, der die Ergebnisse verfälschen kann. Das heißt, ich muss dann wirklich mechanisch die Rückseite entschichten an der Stelle, sonst es gibt keine Möglichkeit, das messtechnisch auszutarieren.
Das messe ich sonst mit.
Ja, damit verfälsche ich meine Ergebnisse.
Ja, genau.
Ist das Gleiche bei flexiblen Leiterbahnen. Mhm. Also diese Flexi für Tastaturen etc. Mhm. Die sind ja auch beidseitig in der Regel. Das geht auch nicht.
Mhm. Okay. Ich hatte tatsächlich vor einigen Monaten mal einen Fall, da haben wir einen Ringversuch gemacht, haben einen dasselbe Muster mit Messpunkten versehen und haben es durch drei verschiedene Hände gegeben. Drei verschiedene Labors haben da Messergebnisse erzielt und wir waren doch etwas überrascht, wie weit diese Messergebnisse voneinander abweichen. Ich habe jetzt verstanden, warum das so ist. Vielen Dank, Michael.
Bitte gerne.
Das war der Podcast der Brennscheid Galvanik Service. Beratung, Schulung, Labor. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen und nützliche und interessante Artikel findet ihr auf www.silberbird.de. Bis zum nächsten Mal, euer Oliver Brennscheid.